Das Kind in der Krippe steht im Zentrum des Weihnachtsgeschehens. Gott wird als Mensch geboren. Die Engel verkündigen den Hirten dieses großartige Ereignis. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren worden. Es ist der Herr, Christus der Herr. Doch weder die Hirten noch Maria und Josef ahnten, wie hoch der Preis sein wird, der für diese Rettung bezahlt werden muss, wie hoch der Preis ist, der dieser Retter zahlen muss für uns Menschen. Jesus musste für uns am Kreuz sterben, damit unsere Schuld vergeben werden kann. Und deshalb ist Weihnachten das Fest der Liebe, weil wir in der Krippe nicht so dieses kleine Kind, dieses süße Kind sehen, sondern wir sehen in dieser Krippe der, der für uns die Schuld getragen hat am Kreuz. Das haben wir am letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag am Weihnachtsgottesdienst in einem schönen Anspiel gesehen. Jesus stirbt an unserer Stelle für unsere Schuld und deshalb ist das Weihnachten das Fest der Liebe und ein Liebeszeichen Gottes schlechthin, so wie es im Johannesevangelium heißt. Denn also hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt oder dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab, damit jeder, wohlbemerkt jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Um das geht es, um diese Rettung. Weihnachten in ihrer tiefsten Bedeutung kann nur verstanden werden von dem, der begriffen hat, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und wer das verstanden hat, wird in einer gesunden Gelassenheit leben können. Betonung auf einer gesunden Gelassenheit und nicht auf einer leichtfertigen. Und wir werden mit dieser gesunden Gelassenheit in das neue Jahr hineingehen und wir werden auch noch etwas dazu hören. Auch wenn das Jahr ungewiss ist, wir vertrauen unserem Gott. Wir bleiben an diesem ersten Sonntag im Jahr nochmals bei dem Weihnachtsgeschehen, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Denn in 3 Tagen ist der Dreikönigstag. Und mit dieser Geschichte dieser 3 Könige, die im Matthäusevangelium berichtet wird, werden wir uns heute beschäftigen. Bei den Krippen, wie hier bei der großen Krippe in Bethlehem, man sieht es nicht so gut, das ist die Krippe in Bethlehem, werden neben Jesus, Maria und Josef auch Hirten gezeigt und auch Könige sind hier aufgestellt. Doch das muss ich gleich richtig stellen, es waren keine Könige. In der Erzählung von Matthäus wird nur von 2 Königen berichtet. Und wisst ihr, welche die 2 Könige waren? Könnt ihr mal kurz überlegen. Von 2 Königen wird gesprochen. Der eine König war Herodes. Und der andere König, von dem gesprochen wird, ist Jesus. Die Männer aus dem Morgenland werden im Text nicht als Könige bezeichnet, sondern im Griechischen als Magoi, also wie man das auch übersetzt, Mager oder Magier könnte man übersetzen, aber Magier verbinden wir schnell mit Zauberei und Wahrsagerei und damit hat das natürlich gar nichts zu tun. Diese Männer gehören mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Volksstamm der Meder, zur vornehmen Priester- und Gelehrtenklasse. Und vermutlich war ihre Stellung und Aufgabe ähnlich wie die im Volk Israel vom Stamm Levi. Offensichtlich beschäftigten sich diese Männer nicht nur mit ihrer eigenen Religion, sondern auch mit Naturwissenschaft und dazu gehört auch die Sternkunde. Als kluge Ratgeber des Königs wurden sie alle meistens beigezogen bei großen, wichtigen Staatsgeschäften. Und von daher wird das Wort Magier oft mit Weisen oder im Zusammenhang mit unserer Erzählung, die wir gleich lesen werden, als Sterndeuter übersetzt. Eine zutreffende Übersetzung, meine ich, die vermeidet, dass wir etwas Falsches assoziieren. Übrigens entstand die Idee, es würde sich bei diesen Männern um Könige handeln, erst im 5. Jahrhundert nach Christus. Die altkirchlichen Gelehrten schlossen aufgrund der Dreizahl der Geschenke, dass die Weisen drei Könige gewesen seien. Und im 8. Jahrhundert meinte man, ihre Namen zu kennen, oder man hat ihnen einfach die Namen gegeben, Kaspar, Melchior und Balthasar. Matthäus berichtet lediglich davon, dass Weisen aus dem Morgenland kamen und mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine große Reisegruppe, um eine Karawane, die hier angereist war. Weil die Weisen mit den Hirten zusammen in der Krippe aufgestellt werden, könnte der Eindruck entstehen, dass der Besuch praktisch zur selben Zeit stattgefunden hätte. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Weisen erst ein halbes bis zwei Jahre nach der Geburt von Jesus nach Bethlehem kamen. Das wird auch ein Grund sein, weshalb wir diesen Dreikönigstag nicht an Weihnachten feiern, sondern im neuen Jahr. Weil das ein anderer Zeitpunkt war, eine andere Begebenheit. Zwei Punkte weisen uns darauf hin. Zum einen berichtet Matthäus, dass die Weisen Jesus in einem Haus in Bethlehem besuchten. Sie gingen also nicht wie die Hirten zur Futterkrippe. Maria und Josef waren mit Jesus offensichtlich nach der Volkszählung umgezogen, und zwar innerhalb von Bethlehem. Haben sich dort, so kann man annehmen, angesiedelt. Zum anderen erkundigte sich Herodes sehr genau über den Zeitpunkt, an dem die Weisen den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Und aufgrund dieser Information ließ er später alle Buben unter zwei Jahren töten. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass die Weisen erst ein halbes bis zwei Jahre nach der Geburt von Jesus in Bethlehem ankamen. Nachdem ich die möglichen Missverständnisse nun aus dem Weg geräumt habe, lesen wir zuerst, was uns Matthäus in seinem Evangelium berichtet. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als der König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorhergesagt. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Darauf schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Denn kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit dieser Anweisung des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie darauf die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Jesus wurde in der Regierungszeit des Königs Herodes des Großen geboren. Herodes regierte von 37 bis 4 vor Christus. Aufgrund eines Fehlers in der dionysischen Zeitrechnung wurde die Geburt von Jesus circa 6 Jahre zu spät angesetzt. In Wirklichkeit wurde Jesus bereits ungefähr 6 vor Christus geboren. Herodes der Große ist bis heute durch seine monumentalen und gigantischen Bauwerke bekannt. Masada, die ganze riesige Tempelanlage hat Herodes der Große gebaut. Er hat das Herodion gebaut. Also Israel ist voll von großen, gigantischen Bauten, die wir heute noch ansehen können. Das war ein bekannter Baumeister und bis heute deswegen auch sehr bekannt. Er war ein mächtiger Herrscher, der ständig befürchtete, jemand könnte ihn ermorden, um die Herrschaft an sich zu reißen. Und tatsächlich wurden schon viele mächtige Leute bis hin zu den römischen Kaisern vergiftet oder hinterhältig ermordet. Seine Furcht war nicht unbegründet. Bei Herodes nahm die Angst jedoch vor einem Anschlag auf seine Person, je älter er wurde, krankhaftere Züge an. So beseitigte er alle, bei denen er nur vermutete, sie könnten ihm gefährlich werden. Selbst seine engsten Verwandten ließ er töten, wie zum Beispiel seinen Schwager Aristobul, seine Frau Marianne, über die er nachher noch fast über den Tod nicht hinwegkam, aber er hat sie umgebracht. Und auch die Mutter seiner Frau, die Schwiegermutter Alexandra. Er scheute sich auch nicht, seine eigenen Söhne Aristobul, Alexander und Antipater zu ermorden. Die Liste seiner Morde ist sehr lang. Und Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, schildert die Situation im Haus des Herodes folgendermaßen. Der Palast war voll der schlimmsten Gräueltat. Jeder erdichtete im Sinne seiner Feindschaft und seines Hasses die entsprechenden Verleumdungen und viele missbrauchten die Mordgier des Königs gegen ihre Gegner. Die Lüge fand sofort Glauben und die Strafen waren noch schneller als die Verleumdungen. So wurde einer, der eben noch Ankläger war, zum Angeklagten und man führte ihn mit dem von ihm Beschuldigten ab. Des Königs Verbitterung stieg so weit, dass er nicht einmal einen Unverdächtigen freundlich ansah und auch seinen Freunden äußerst schroff begegnete. So kann es uns nicht überraschen, dass Herodes außer sich war, als er hörte, dass die Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem einen König suchen, einen neuen König, der geboren worden ist. Die Weisen fragten, wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um Ehre zu erweisen. Es ist beeindruckend, dass diese Weisen den Stern entdeckten und dessen Bedeutung erkannten. Ich meine, das ist ja das eine, den Stern zu entdecken, und das andere ist zu wissen, was hat das jetzt zu bedeuten? Sie mussten Kenntnis davon gehabt haben, dass die Juden auf einen besonderen König warteten. Ein König, der für die gesamte Menschheit von größter Wichtigkeit und Bedeutung sein wird. Weshalb Hätten sie sonst kommen wollen, um ihm Ehre zu erweisen? Faszinierend, dass das Universum die Ankunft dieses großen Königs anzeigte. Die Himmel verkündeten die Ankunft des Königs aller Könige. Wie großartig ist denn das? An Weihnachten geschah also nicht alles im Stillen und an einsamen Orten, sogar das Universum wurde in Bewegung gesetzt. Wenn Gott sein Heilshandeln vorantreibt, dann kommt das Universum in Bewegung. So wird es auch sein, wenn Jesus das nächste Mal die Erde besuchen wird. Er selbst sagt über diesen Zeitpunkt: Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes, das ist ein Ausdruck für Jesus, am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Dann werden sie erkennen, dass dieser Jesus wirklich der wahre König ist. Gott, der Schöpfer, kann in seiner uneingeschränkten Macht das ganze Universum in seine Verkündigung mit einbeziehen. Das Interessante ist für mich nicht der Stern, den die Weisen entdeckten. Interessant finde ich, dass dieses Wissen über einen jüdischen König kannten. Dass dieses Wissen über diesen König weit, weit über die Grenzen Israels bekannt war. Vermutlich wurde der Herodes kreidebleich, als er hörte, der König der Juden sei geboren. Als König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. In seinem fanatischen Verfolgungswahn sah er sich sogar von einem kleinen Kind, das eben geboren wurde, bedroht. Man muss sich das mal vorstellen, hätte er sagen können, ah komm, das ist ein kleines Kind, bis der dann mal so weit ist, bin ich eh schon selber gestorben. Nein, er war versessen, seinen Thron zu verteidigen. Und die Einwohner von Jerusalem erschraken vermutlich, weil sie die willkürliche Reaktion des Herodes fürchteten. Welchen schrecklichen Maßnahmen würde er wohl ergreifen? Die Befürchtung des jüdischen Volkes war gerechtfertigt, denn Herodes verursachte später in seiner blindwütigen Angst ein furchtbares Massaker in Bethlehem. Herodes war bekannt, dass die Juden auf einen König warteten. Und so wollte er genau wissen, wo dieser König geboren wurde. Herodes rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden soll. Die jüdischen Priester und Schriftgelehrten suchten die Antwort nicht in den Sternen, wie diese Weisen, die aus einer anderen Kultur kamen. Nein, sie suchten in der Schrift der Propheten im Alten Testament. Und die Antwort war sofort da. Sie wussten das. In Bethlehem, in Judäa. Dort muss der Messias geboren werden. Und warum konnten sie das so genau wissen? Es ist so in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt und dann zitieren Sie, was in Micha steht, einem Propheten, der das circa 700 Jahre vor der Geburt vor Jesus aufgeschrieben hat, wo der König dieser Welt geboren werden wird. Und Sie zitieren dem Herodes diese Stelle in Micha 5,1. Du Bethlehem im Land Juda, aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Auf die Aussagen der Bibel kann man sich eben verlassen. Das ist schon erstaunlich. Die wussten das sofort und sie konnten das sofort dem Herodes sagen, dort muss das geschehen. Nun, Herodes wusste, diesen König muss ich möglichst schnell beseitigen. Er rief die Weisen heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. So konnte er herausfinden, wie alt dieser König ungefähr sein musste. Und er schickte sie dann nach Bethlehem mit dem Auftrag, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Was für ein Heuchler. Dann kann ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Was für ein verlogener und herzloser Mensch. Jesus wurde kaum in dieser Welt angekommen, verfolgt. Kaum geboren, wollte man ihn töten. Nun, man könnte sich fragen, warum Gott die Weisen nicht direkt nach Bethlehem geschickt hatte. Sie sahen den Stern, der den König der Juden ankündigte, und ihnen war klar, wenn wir den begrüßen wollen, dann reisen wir nach Jerusalem in den Palast. Dort wird ja der König der Juden sein. Gott hätte den Weisen in einem Traum mitteilen können, sie sollten doch direkt nach Bethlehem reisen. Oder er hätte sie durch den Stern direkt nach Bethlehem führen können. Dadurch hätten die Kindermorde in Bethlehem vermieden werden können. Doch Gott wollte, dass die Weisen zuerst zum Palast in Jerusalem gehen. Gott wollte, und davon bin ich überzeugt, Herodes, den politischen Machthabern, den religiösen Führern des Volkes Israel und der Bevölkerung in Jerusalem bekannt machen, dass der König der Juden geboren ist und dass das über ihre Grenzen weit hinweg schon bekannt ist. Alle sollen das nochmals hören, dass der König gekommen ist. Sie sollen nochmals die Gelegenheit haben, zu diesem König zu kommen. Und eigentlich müsste es uns erstaunen, dass nicht massenweise Juden nach Bethlehem strömten. Eigentlich müsste man jetzt denken, in dieser Erzählung würde es heißen, als dass die Menschen in Jerusalem hörten, strömten sie alle nach Bethlehem. Alle suchten diesen König. Das würden wir doch erwarten, wenn wir wissen, wer dieser König ist, um ihm Ehre zu erweisen. Warum laufen sie nicht? Warum suchen sie diesen König nicht? Eine Frage, die mich bis heute beschäftigt, auch heute. Warum suchen Menschen Jesus nicht, wenn sie von ihm hören? Warum finden sie, dass das irgendetwas ist, was für Menschen ist, die, weiß ich, geistlich etwas tiefer gestuft sind oder wie auch immer? Wie wenn das mit uns nichts zu tun hätte? Weshalb bewegen sich so wenige Menschen in Richtung von Jesus, diesem König, der vom Universum angekündigt wurde? Es ist unbegreiflich. Aber es ist wahr, wie es im Johannesevangelium schon geschrieben steht, Gott kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. So wie die Weisen nicht direkt ihr Ziel erreichten, so führt uns Gott manchmal in unserem Leben. Was für uns ein Umweg ist, das könnte von Gott beabsichtigt sein. Vielleicht möchte er etwas bewegen, das mir verborgen bleibt und vielleicht ein Leben lang. Für mich persönlich ist diese Tatsache sehr hilfreich und gibt mir in verschiedenen Situationen eine gesunde Gelassenheit. Denn ich weiß, Umwege können Gelegenheiten sein. Also wenn ich zum Beispiel eine Uhr kaufe und kaum habe ich sie angezogen, geht sie kaputt. Das ist mir mal passiert. Jetzt kann ich mich ärgern. Ich kann sagen, wie schlimm das ist. Ich kann mich im Bett wälzen und hin und her. Oder ich kann das einfach als eine Gelegenheit nehmen. Ich denke dann, vielleicht ist es das passiert, der Uhrmacher wollte mir ja nicht eine kaputte Uhr verkaufen, vielleicht ist das passiert, weil Gott mich mit diesem Menschen nochmals in Verbindung bringen möchte. Vielleicht entsteht daraus etwas, vielleicht ist das ein Puzzleteil im Leben dieses Menschen, bei dem er auf Jesus aufmerksam wird. Wir sollten uns über unsere scheinbaren Abwege und Umwege in unserem Leben nicht aufhalten und uns darüber ärgern. Auch nicht in dieser Corona-Zeit, wo wir viele Umwege machen in unserer Optik. Vielmehr sollten wir in all dem die Chancen und Gelegenheiten erkennen und wir sollten sie nutzen. Vermutlich waren die Weisen über die Reaktion am Hof des Herodes und in der Stadt Jerusalem erstaunt. Wie konnte es sein, dass die Geburt dieses Königs unbekannt war? Warum erschrecken alle, wenn sie von der Geburt des Königs hören? Warum freuen sie sich nicht? Jedenfalls machten sie sich Richtung Bethlehem auf den Weg, ohne die genaue Adresse zu kennen. Plötzlich erschien der Stern, der sie zu dieser Reise veranlasste. Der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Leider wissen sie nicht, wie sie den Stern erkannten und wie er ihnen zeigen konnte, in welchem Haus Jesus zu finden ist. Da gibt es ganz verschiedene Theorien. Eine ist, dass sich der Stern im Brunnen vor dem Haus vielleicht gespiegelt hat, aber es hat keinen Wert, wenn ich euch da alle möglichen Theorien jetzt versuche zu erklären. Für sie war klar, der Stern hat ihnen jetzt gezeigt, wo Jesus ist. Jedenfalls waren die Weisen richtig glücklich. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Das ist schon ein sonderbarer Gegensatz. Die Juden erschrecken über die Nachricht der Geburt ihres Königs und die Heiden sind überglücklich, wenn sie den König der Juden finden. Verkehrte Welt, verrückte Welt. Sie warfen sich vor Jesus nieder und erwiesen ihm Ehre. Was für ein Bild. Weise Männer aus fernem Land lassen sich auf die Erde fallen, um ein kleines königliches Kind anzubeten. Das war für sie nicht etwas Beschämendes, sondern es war ihnen eine Ehre. Sie schämten sich nicht. Sie warfen sich vor diesem Kindlein nieder. Und sie holten die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was in diesem Moment vor sich ging, wurde bereits im Alten Testament angekündigt. Diese Weisen vertreten symbolisch die Menschen aus den Heidenvölkern, die Jesus verehren werden. Und einmal mehr zeigt uns Gott in unübersehbarer Weise, dass Jesus nicht nur König der Juden ist, sondern er ist genauso König der Menschen aller Nationen. Aller Nationen. Egal von welcher Nation ein Mensch kommt. In Bethlehem geschah zeichenhaft, was der Prophet Jesaja ankündigte. Karawanen von hochbeladenen Kamelen kommen aus Midian und Eva. Die Leute aus Saba kommen mit Gold und Weihrauch und rühmen meine mächtigen Taten. Heiden erwiesen dem Messias und somit dem Schöpfer Ehre. Und dass die Heiden dem Messias Geschenke darbringen werden, war eine alte jüdische Erwartung. Das wussten die Juden, die Gelehrten. Sie kannten ihre Bibel, das Alte Testament. Und so beteten diese weisen Männer Christus an. Diese weisen Männer bekommen dann Anweisungen für ihre Rückreise. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Sie folgten lieber den Weisungen Gottes und verzichteten auf einen weiteren Besuch bei Herodes. Jesus hatte schon als Kleinkind internationale Ausstrahlung. Dafür stehen diese Weisen aus dem Morgenland. Die Weisen, die aus dem Morgenland, vermutlich aus Babylon, angereist waren, zeigen in aller Deutlichkeit, dass Jesus weit, weit über die Grenzen Israels hinaus von größter Bedeutung für die Menschheit sein wird. Menschen aus allen Nationen werden durch diesen König gerettet und gesegnet werden. Diese Geschichte der Weisen zeigt uns im Kleinen, was einmal in einer großartigen und beeindruckenden Art geschehen wird. Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern werden Jesus Ehre erweisen. Und so hat es Johannes, das letzte Buch, Buch der Offenbarung in der Bibel, das in einer Vision beschrieben. Ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Kleider gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm. Lamm steht hier wieder für Jesus. Hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Eben diesem Lamm, das für unsere Schuld starb. Wer Jesus liebt und ihm nachfolgt, wird einmal bei dieser großen Menschenmenge dabei sein und mit dieser Menschenmenge dieses Lob aussprechen. Was für ein großartiger Moment wird das sein? Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für dein Wort, das wir haben, in dem wir Orientierung finden. Ja, die Gelehrten in Israel wussten sofort, was du angekündigt hattest. Und so wie du das angekündigt hattest vor 700 Jahren, ist es dann auch wirklich eingetroffen. Und so ist das bis heute. Du wirst deine Versprechen halten. Und es wird ein großer Tag sein. Und die Geschichte dieser Weisen zeigt uns, dass die Geburt nicht nur mit dem Volk Israel zu tun hat, sondern dass das die ganze Menschheit betrifft. Du bist, Herr Jesus, König aller Könige, König über alle Nationen, über allen Sprachen. Und wir freuen uns auf den Tag, an dem wir dich sehen werden. An dem Tag, wo wir in dieser Menschenmenge sein werden, die dich anbetet und dir den Dank bringt, den du allein verdienst. Amen.